Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 29. Juli 2025. Die andere Sicht, die andere Aussicht, in der Tat. Ich genieße den morgendlichen Blick hier über den Golf von Lugano. Wunderschön, die Sonnenstube der Schweiz, der Kanton Tessin, ein Sehnsuchtsort für mich seit Studententagen. Und man muss eben nicht auf eine Mittelmeerinsel fliegen, um den Sommer zu genießen, um den Sommer zu erleben, eben mit allem, was dazugehört, vor allem mit Sonne. In weiten Teilen der Schweiz herrscht ja düsteres Regenwetter, auch in Deutschland. Ich verfolge jetzt da die Wetterprognosen nicht hautnah, aber hier ist noch Sommer drin, wo Sommer draufsteht. Und Lugano ohnehin eine der faszinierendsten Schweizer Städte, bürgerlich regiert. Das ist eine Ausnahme. Die meisten Städte in der Schweiz sind rot-grün regiert mit den entsprechenden Auswirkungen. Nein, hier haben sie eine bürgerliche Regierung und Lugano begeistert mich auch dadurch, dass hier eben geschäftliche Aktivität, unternehmerische Betriebsamkeit auf der einen Seite, aber eben dieses Oasenhafte, das wir da am Morgen bestaunen können, das koexistiert hier, das geht hier zusammen und ist für mich ja eben seit meiner Zeit als Sportjournalist, als ich hier über das Eishockey vor allem berichten durfte, ist Lugano für mich einfach ein ganz spezieller Ort, an den ich immer wieder sehr, sehr gerne zurückkomme. Und ich muss mich, habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt, etwas disziplinieren, dass ich hier tatsächlich ins Kameraauge schaue und mich nicht ablenken lasse von dem schönen Hintergrundpanorama. Aber Sie dürfen das selbstverständlich in vollen Zügen genießen, wenn Sie die Nachrichten nicht so sehr inspirieren, die ich Ihnen jetzt dann gleich vortragen werde. Darf Trump Zölle nach Gutdünken verhängen? Die deutschen Medien hadern mit den Zollentscheiden aus Washington. Man ist sehr enttäuscht auch über die Verhandlungsfähigkeit von Ursula von der Leyen, EU, und auch des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Ich glaube, psychologisch haben viele dieser Kommentatoren doch jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, ja, man habe sich als transatlantischer Musterknabe verhalten gegenüber den USA und jetzt trotzdem diese Ohrfeige, diese Klatsche. Und die Kommentierung, die etwas weinerliche Kommentierung heute Morgen, die zeigt mir, dass die Medien in Deutschland irgendwie, zumindest die Mainstream-Medien, die ich hier zur Kenntnis nehme, dass die noch nicht so wirklich in der Realität angekommen sind. Denn ein zentraler Gedanke fehlt weiterhin. Die Deutschen, die EU-Europäer, diese Regierungen sind selber schuld, denn sie haben sich durch eine konfrontative Alles-oder-nichts gegen Russland-Politik, natürlich um die Abhängigkeit von Russland zu vermeiden, in eine noch viel größere und kostspieligere Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika begeben. Und ich versuche mir auszumalen, wie im Kreml jetzt diese Meldungen und diese Kommentierungen ihrerseits kommentiert werden, und die werden sich kaputt lachen dort und sagen, ja, das habt ihr euch selber zuzuschreiben durch eure Politik. Nun ist das Ganze ja etwas komplizierter, als man sich das manchmal zurechtlegt. Für Deutschland ist das sicherlich, für die deutsche Außenpolitik ist das ein Riesengau, was in der Ukraine und was damals schon auf der Krim passierte. Denn immer dann, wenn Moskau in andere Länder einfällt oder wenn es dort kriegerische Ereignisse gibt, dann kann eben Berlin Moskau nicht einfach die Hand reichen. Ich habe darüber einmal bei einem Abendessen lange mit Kanzlerin Merkel sprechen können. Und sie hat das eigentlich sehr eloquent erklärt damals, 2014, 2015. Sie hat gesagt, das ist für uns eine unmögliche Situation, denn wenn die Russen Grenzen verschieben zwischen Berlin und Moskau, dann kann eben Berlin nicht mit Moskau diplomatisch ins Vernehmen kommen, weil das einfach Erinnerungen wachruft an die Geschichte, an Abgründe, namentlich den sogenannten Teufelspakt, den Hitler-Stalin-Pakt, den Ribbentrop-Molotow-Pakt. Pakt. Und das ist einfach aufgrund der ganzen historischen, noch aufgestauten Energie, die nach wie vor vorhanden ist, eben sehr, sehr schwierig für die deutsche Außenpolitik, hier auf Russland zuzugehen. Ungeachtet all dessen bleibt aber, und das ist meine Überzeugung, Russland eine geografische Realität. Und früher oder später müssen die Europäer, muss die EU mit Putin wieder sprechen. Und es ist auch falsch, das Ganze nur auf Putin oder auf eine Person zu konzentrieren. Was sich hier abspielt, ist Interessenspolitik, ist russische Interessenspolitik, ist russische Sicherheitspolitik. Und man muss versuchen, das möglichst nüchtern zu analysieren. Aber genau das ist eben auch in der heutigen aufgeheizten medialen Stimmung sehr, sehr schwer. Denn sobald man sich etwas realistischer, weniger moralisierend diesem Thema zuwendet, gerät man da auf die Abschussliste der Gutmenschen und der Moralisierer. Gut, das ist auch auszuhalten. Aber es ist etwas lästig. Kurzum, also diese etwas weinerliche Kommentierung jetzt da der Trump-Zölle reflektiert, spiegelt meines Erachtens die mangelhafte Wirklichkeitsbezogenheit der Berichterstattung in den deutschen Mainstream-Medien. Neuer Wehrdienst. Wer dient, wird reich belohnt. Der Dienst in den Streitkräften interessiert nicht genug junge Deutsche. Ein Referentenentwurf aus dem Verteidigungsministerium zeigt, wie Minister Pistorius das ändern will. Ja, das ist auch eine interessante Frage, wenn jetzt alle aufrüsten und sich auch mental in einen Kriegszustand, vor allem gegen Russland, hineinkatapultieren. Was macht man, wenn eigentlich gar niemand die Waffe in die Hand nehmen will? Also diese ganze militärische Herrlichkeit, die jetzt da wieder plötzlich besungen wird, ja, die scheint gar nicht gedeckt zu sein von einer Wehrbereitschaft der Bevölkerung. Und das ist ja interessant. Und jetzt versucht man offensichtlich in Deutschland wie in Russland zum Teil durch Belohnungen oder möglicherweise auch in der Ukraine, wobei dort ist der Zwang eher die Zwangsrekrutierung das bevorzugte Instrument, man versucht jetzt also durch Belohnungen, durch Prämien und so weiter die Wehrbereitschaft zu stimulieren, aber das wird nicht funktionieren. Da bekommen sie bestenfalls Söldnerheere und in einer Demokratie bleibe ich ein Befürworter des Milizsystems, der allgemeinen Wehrpflicht. Und ja, dann haben sie eben auch kritische Bürger, die sie überzeugen müssen. Und wenn der Bürger nicht überzeugt ist, die Waffe in die Hand zu nehmen, dann nimmt er sie eben nicht in die Hand. Und das ist nicht das Problem des Bürgers, sondern ist das Problem der Politik, die eben einen falschen Weg geht. Und das scheint mir hier eben auch hinter der mangelnden Wehrbereitschaft zu stecken, weil eben sehr viele, auch sehr viele Junge, einfach nicht mitmachen bei diesem mentalen Kriegszustand, da bei dieser geistigen Mobilmachung auf allen Kanälen. Übrigens hat US-Präsident Donald Trump auf einem Golfplatz in Schottland, das sind ja die mittlerweile seltsamen Stationen und wenn man so will, die Plattformen der internationalen Diplomatie, so zwischen zwei Löchern wird noch kurz ein wichtiger geopolitischer Entscheid durch die Blume weitergegeben. Nein, beim Treffen mit Keir Starmer, dem britischen Noch-Premierminister, hat Donald Trump sein Ultimatum gegen Russland verschärft. Und ich habe einfach den Verdacht, dass Trump, und das halte ich ihm zugute, er will den Krieg beenden, da gibt es überhaupt keine Kehrtwende. Er versucht jetzt mit anderen taktischen Mitteln das zu erreichen. Ich finde auch wichtig, dass er auf Diplomatie setzt. Aber ich fürchte, dass sich hier eben die Oberflächlichkeit der Amerikaner einmal mehr rächt. Man nimmt einfach die Russen nicht ernst. Man unterschätzt die Russen nach wie vor. Und vor allem unterschätzt man die Ernsthaftigkeit der Motive Russlands, dem es in diesem Krieg meines Erachtens eben um die NATO-Osterweiterung geht. Das ist das große Problem. Das möchte man weghaben. Man möchte nicht, dass die Ukraine zu einem Anti-Russland, zu einem Außenposten der westlichen Militärallianz aufgerüstet wird. Und das muss sichergestellt sein. Und ein Waffenstillstand, das Angebot, das Trump da bei seinen Telefonaten gemacht hat, das ist einfach für die Russen zu wenig, weil sie haben das ja schon einmal gemacht, 2015 in Minsk. Und dort sind die Russen über den Tisch gezogen worden von den Westlern. Und das haben ja François Hollande und Angela Merkel, die früheren Regierungs- und Staatschefs Frankreichs und Deutschlands, zugegeben. Und von den Russen zu erwarten, dass sie dann das Gleiche noch einmal machen, wobei dort der Westen die Russen sehenden Auges betrogen über den Tisch gezogen hat, zumindest das versucht hat, das ist einfach realitätsfremd. Und da rächt sich eben die Oberflächlichkeit, auch das mangelnde vielleicht historische Bewusstsein jetzt dieser amerikanischen Unterhändler. Und es fehlt dann hier die europäische Stimme, die Stimme der Vernunft, die hier allenfalls vermittelnd und auch aufklärend wirken könnte. Und da sehen Sie, dass eben die ganze Diplomatieverweigerung, die wir da von Brüssel ausgehend beobachten können, innerhalb der Europäischen Union mit ganz wenigen Ausnahmen, die ist in der aktuellen Situation sehr, sehr verderblich, wirkt sich verheerend aus. In Russland hat dieses neuerliche, verschärfte Ultimatum der Amerikaner ein paar heftige Reaktionen ausgelöst. Der frühere Präsident Medvedev droht gemäß Twitter-Meldungen den Amerikanern jetzt mit Krieg. Ich warne davor, alles auf die Goldwaage zu legen, was da der frühere Präsident Medvedev sagt. Er ist ein Kampftwitterer, der auch aus persönlichen Motiven her rhetorisch ganz massiv auf die Eskalationstaste drückt. Allerdings, wir haben in der Weltwoche auch einen Aufsatz abgedruckt eines Akademiker, eines Professors einer angesehenen Moskauer Hochschule, der sich auch mit Geopolitik beschäftigt und der hier auch die Stimmungslage aus russischer Sicht etwas wiedergibt. Und man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass dieser Krieg nach wie vor an einer ganz gefährlichen Eskalationskante sich befindet. Und die skurrile Selbstverständlichkeit, mit der man im Westen davon auszugehen scheint, dass Russland zwar einerseits Putin, der gefährlichste hitlereske, stalineske Brutalopolitiker der Gegenwart ist, auf der anderen Seite aber werde er niemals Atomwaffen einsetzen, wenn man ihn noch mehr unter Druck setzt. Das alleine ist ja schon etwas psychotisch, diese beiden Gedanken gleichzeitig für wahr zu halten. Aber eben am Ende des Tages scheint jedoch noch so eine Sorglosigkeit, ein Überlegenheit, Gefühl fortzuwirken, das dann eben auch nicht unbedingt zu den klügsten und schlauesten Entscheidungen auf westlicher Seite führt. Also dieser Krieg ist nach wie vor brandgefährlich und es führt meines Erachtens nichts daran vorbei, mit den Russen zu reden, ihre Sicherheitsinteressen ernst zu nehmen, natürlich auch die ukrainischen Interessen irgendwo zu berücksichtigen, selbstverständlich, aber Frieden in Europa wird es nur mit, nicht gegen Russland geben. Das ist mein Mantra. Ich glaube, da führt wirklich kein Weg daran vorbei. Das ist der entscheidende Punkt. Frieden wird es nur mit, nicht gegen Russland geben. Und Frieden mit Russland ist auch im vorrangigen nationalen Interesse der Bundesrepublik Deutschland, vor dem Hintergrund natürlich der ganzen schwierigen, auch geschichtlichen Verwerfungen, die man nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Das erfordert diplomatisches Geschick, das anerkennen wir mit größtem Respekt. Aber diese fantasielose, rein auf Konfrontation, auf Kollision ausgerichtete Waffenlieferungs- und eben Gesprächsverweigerungspolitik, das ist nicht der Weg. Allerdings, wir hören, dass hinter den Kulissen die Macrons und wie sie alle heißen, natürlich schon auch das Gespräch mit Putin suchen. Hoffen wir, dass man den diplomatischen Durchbruch findet. Es wäre gar nicht so schwer. Man muss einfach auch bereit sein, die Kraft haben, die russischen Interessen ernst zu nehmen und entsprechend mit den Russen zusammen diese Sicherheitsfragen ein für alle Mal abzuklären. Kampf gegen Korruption. Europa sollte Kiew weiter die Grenzen aufzeigen. Ja, das ist jetzt etwas der Storykiller, der Partykiller gewissermaßen jetzt etwas augenzwinkend formuliert. Diese Meldungen, dass eben die Zelensky-Regierung da die Antikorruptionsbehörde zurückgepfiffen hat, da unter staatliche Regierungskuratel stellen möchte. Ja, das ist eine heilsame Ernüchterung. Wir haben darüber bereits gesprochen. Die EU-Kommission schlägt Sanktionierung Israels vor. Ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas länger über den Gaza-Krieg gesprochen. Kurz Zusammenfassung für mich, eine biblische Auseinandersetzung, hochkompliziert. Es ist ein regionaler Konflikt und man muss auch dafür sorgen, dass das ein regionaler Konflikt bleibt. Und alle Versuche, den Gaza-Krieg zu globalisieren, zu internationalisieren, die halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ich halte auch nichts davon, jetzt Israel einseitig aufs Heftigste zu kriminalisieren. digitalisieren, das blendet einfach komplett die existenzielle Bedrohungslage aus, in der sich Israel seit 80 Jahren befindet. Also einfache Schnellschuss-Schwarz-Weiß-Schablonen, die bringen hier gar nichts. Und ob jetzt die EU-Kommission mit ihren Sanktionen richtig liegt, auch das scheint mir ein abwegiger Kurs. Man könnte versuchen, wenigstens durch Hilfestellungen eine, ja, letztlich befriedigende Situation herzustellen, aber es gibt da keine einfachen Rezepte, keine Patentrezepte. Ich habe auch keine und werde auch nicht behaupten, eins zu haben. Die verkürzte Frist von Trump und Putin, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann ereifert sich die Welt über den Besuch einer russischen Politikerin in der Schweiz, die da an einem Forum teilgenommen hat. Ja, das ist eben die Schweiz. Wir sind ein zum Glück noch einigermaßen neutrales Land. Nicht so neutral, wie ich mir das wünschen würde. Aber eben diese Versuche jetzt da auch aus Deutschland, die Schweiz gewissermaßen in diese Kampffront hineinzuziehen, übersieht, dass unser Land eben mit Recht damals ausgetreten ist aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und auch nicht mitmacht bei der Europäischen Union und dass wir eben mit der Neutralität unsere außenpolitische Unabhängigkeit auch völkerrechtlich besiegelt haben. Interessant, vielleicht noch eine letzte kurze Meldung, nicht weltbewegend, aber doch intensiv gelesen. Es gab ja an diesem Coldplay-Konzert eine Filmaufnahme zwischen einem Firmenchef und seiner Personalchefin, die sich da haben in flagranti bei einer Affäre erwischen lassen. Und das hat in den Medien nun eine große Diskussion ausgelöst. Und interessant ist, dass die Journalisten sagen, ja, das ist ja eine absolute Bagatelle, wenn der Chef da mit einer anderen Kadermitarbeiterin, der Personalchefin, bei einer Affäre erwischt wird. Wo ist das Problem? Das ist doch eine lockere Sache. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist sehr, sehr belastend für Betriebe, wenn es Affären, heimliche Affären gibt in Betrieben. Es ist auch für einen CEO meines Erachtens absolut inakzeptabel, eine innerbetriebliche Affäre zu haben, weil das am Schluss natürlich ihn erpressbar macht, ganz klar. Und auch das Vertrauensverhältnis zu anderen Kadermitarbeitern entscheidend stört. Und wenn das einfach so laufen gelassen wird, ich kenne jetzt die speziellen Umstände nicht, vielleicht wollten die zusammenziehen und wollten die das auch bekannt machen, aber wenn man jetzt hier, soweit ich das bei den Berichterstattungen beurteilen kann, wenn man einfach das verallgemeinert und sagt, ja, das ist eine Bagatelle, wenn da ein Chef mit einer Unterchefin eine heimliche Affäre hat. Nein, das ist keine Bagatelle, das kann das Betriebsklima zersetzen. Und das ist auch ein Ausdruck mangelhafter Führungsverantwortung, insofern, dass eben auch solche Affären immer wieder, klar, wenn sie dann auseinandergehen, zu ganz hässlichen auch Erpressungseskalationen führen können, die dann auch den Betrieb belasten. Also jemand, der seinen Job ernst nimmt, das kommt vor, dass man sich verliebt am Arbeitsplatz, aber dann ist größte Transparenz geboten, vor allem wenn man in Führungspositionen ja auch ein Vorbild sein muss für alle anderen Mitarbeiter, bei denen man ja auch nicht heimliche Kollusionen und Verbandelungen durchgehen lassen würde, sofern sie dann eben das Arbeiten beeinträchtigen. Das ist hier ganz klar der Fall. Und wenn eine Personalchefin, die ja sozusagen auch noch die Personalführung unter sich hat, sich in so eine Konstellation hineinziehen lässt, dann zeigt ihnen das den ganzen Grad am Mangel der Ernsthaftigkeit der eigenen Berufsauffassung. Aber eben, dass die Medien das dann auch noch bengalisch beleuchten, zeigt ihnen, dass diese Frivolität offensichtlich bereits zum Industriestandort, zum Industriestandard in journalistischen Zusammenhängen gehört. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, verabschiede mich mit einem letzten genießerischen Ausblick auf den Golf von Lugano, wünsche Ihnen einen schönen Tag und versuche mich auch morgen wieder zurückzumelden, hier von wo aus auch immer. Ich kann noch nicht genau sagen, wo wir uns dann morgen befinden werden. Machen Sie es gut, genießen Sie, wenn Sie können, weiterhin den Sommer.